Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr uns hier eingeladen habt, dass ich bei euch was sagen darf. Mit vielen von euch fühle ich mich jetzt echt schon verbunden, kenne euch ziemlich lang, den Christian schon einige Jahrzehnte schon. Ne? Auf jeden Fall hier mein bärtigen Freund, den kenne ich auf jeden Fall einige Jahrzehnte. Genau, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sind dankbar, euch zu kennen und immer wieder mal hier sein zu dürfen und ja, einfach bei euch so fast schon so eine zweite Familie auch zu haben. Vielen Dank dafür. Ja, mein Thema soll sein, Hoffnung zu haben, weil Hoffnung zu haben ist was absolut Lebenswichtiges im Jahr 2018 und nicht nur da. Und es ist der Treibstoff unseres Menschseins. Es ist das, was uns Kraft gibt, das, was uns motiviert, der Motor unseres Lebens. Aber Hoffnung, Vision, Perspektive, alles so diese ähnliche Sachen, haben viel mit diesem Thema Leitung und Leiterschaft zu tun. Mit dem Thema, wie Menschen ihre Macht und wie Menschen ihre Autorität ausüben. Dankeschön. Also Menschen können uns ermutigen und das kann uns ganz viel Kraft und ganz viel Power geben, uns ermutigen. Menschen können uns aber auch entmutigen und es nimmt uns ganz viel Kraft manchmal wirklich weg, ja, und ganz viel Zuversicht kann uns das wegnehmen. Salomo sagt in seinem sehr lebenspraktischen Buch der Sprüche, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch, da ist er, vielen Dank, ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Das steht in Sprüche 13, Vers 12. Hoffnung zu haben ist was ganz Essentielles. Und Hoffnung zu haben und Hoffnung zu geben hängt aber auch ganz viel mit dem Thema Leitung und Leiterschaft ab. In meinem über 20 Jahren, wo ich schon am Arbeiten bin, jetzt ahnt ihr in etwa, wie alt ich schon bin, hatte ich alles und in allem sehr gute Arbeitgeber, später auch Auftraggeber. Und es waren echt gute Leute, es waren wirklich mehrere und alles so richtig gut. Bis 2006, das Jahr, an dem ich geheiratet habe, aber es ist nicht ganz so gut. Also nicht, weil ich geheiratet habe, sondern weil ich dann eine neue Arbeit auch angefangen habe und nach Saarbrücken gezogen bin und ja, schon nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, es ist echt mega bedrückend, dahin zu gehen und einfach dort zu sein. Wirklich schon nach 2 Monaten bin ich nicht mehr morgens so gern aufgestanden und bin da hingegangen. Es war irgendwie ganz bedrückend. Aber ich habe mir gesagt, komm, du bist jung verheiratet, ein Jahr hältst du durch, ein Jahr hältst du durch. Don't quit, einfach weitermachen, ja. Ein Jahr hältst du durch. Und in dieser Zeit, würde ich sagen, in diesem einen Jahr, wo ich dort war, fast alle 2 Monate haben da Leute aufgehört, ja. Also da war eine ganz hohe Fluktuation und fast alle 2 Monate sind auch nochmal neue Leute dann nochmal reingekommen und ich habe gesagt, komm, das musst du hier durchhalten, ja. Und warum war das so? Weil die ganze Leitung, in dem Fall die Frau des Praxisinhabers, ganz, ganz anstrengend war und fast schon ein Stück weit toxisch. Und auch so einen mega, mega Kontrollzwang hatte. Und dadurch war die Fluktuation ganz hoch und Leute sind da nie wirklich lang geblieben. Die Nummer eins, Arbeitsbeschwerde ist oft und war auch dort so, du kannst 100 Dinge richtig machen und hörst nie was, ja. Du machst einen kleinen Fehler und wirst direkt korrigiert, vielleicht manchmal sehr indiskret vor anderen. Das war auch dort so. Und irgendwie war es doch gut, ja, weil das war für mich so das Sprungbrett mich dann 2007 selbstständig zu machen. Da bin ich echt dankbar für und darf jetzt eine Praxis bei mir zu Hause haben, wo ich meine Frau und meinen Sohn sehe und bin einfach echt dankbar für und mache meine Arbeit auch total gerne. Aber in diesem Jahr war es wirklich, hey, du bist frisch verheiratet, du musst das durchhalten. Ein Jahr hältst du noch durch. Es war ziemlich anstrengend. Hoffnung, Motivation, Perspektive hat viel mit Leitung zu tun, mit Ermutigung und mit Wertschätzung. Und deswegen hat Jesus hier auch einiges zu sagen zu diesem Thema. Und das soll so in etwa das Thema sein, Hoffnung durch dienende Leiterschaft. Und stell dir vor, du wärst so jemand, wahrscheinlich bist du es auch schon, aber stell dir vor, du wärst in 2018 noch mehr so jemand, bei dem Menschen sich total wohlfühlen, bei dem Menschen eine Perspektive bekommen, bei dem Menschen aufblühen, ja, wenn du da bist. Und der solch ein Mindset hat, ja, dass Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir arbeiten, die mit dir studieren, die mit dir in die Schule gehen, die bei dir vielleicht in der Schule sitzen, die von dir gecoacht werden, einfach aufblühen. Das finde ich so ein schönes Bild, ja, dass Menschen wirklich aufblühen können, wie so eine Blume, die aufblüht. Hoffnung und Motivation haben. Und wenn das was für dich wäre, also einfach dieser Gedanke, so jemand zu sein, dann könnte dieser Text heute wirklich was für dich sein aus Markus 10. Und bevor ich aber dann noch hingehe, würde ich gerne noch etwas sagen zu Jesus als Leiter. Zu Jesus als jemand, der ein Leader ist. Ja, sehr oft ist es ja so, dass wenn man über Jesus nachdenkt oder wenn Menschen so draußen über Jesus nachdenken, dann denken sie ja an eine religiöse Figur, an Religionsgründer. Aber Jesus war ein mega großer, guter Leiter, ja. Und wenn er Nachfolge hat und uns in seine Nachfolge beruft, in diesem großen Stil, dass er sagt, geht hinaus in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern, dann muss er ein guter Leiter sein. Ein außerordentlicher, ein herausragender Leiter. Wenn man an große Leiter denkt, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, wen gibt's noch? Steve Jobs, ja. Alle haben etwas mit Zukunft und mit Innovation zu tun. Wenn man an Religion, religiöse Führer, wenn man an Religion per se denken, dann haben alle was mit, eher was mit Tradition und mit Vergangenheit und Tradition zu tun. Und wenn Menschen heute über Kirche, über Gemeinde im Allgemeinen nachdenken, dann nicht unbedingt als etwas sehr Dynamisches und Innovatives. Manchmal ist Gemeindekultur so eine Art Anti-Leiterschaftskultur fast, ja. So eine zähe Masse, wo sich nichts bewegt, wo alles sehr langsam geht. Und ja, ich bin echt dankbar, dass wir einfach momentan zu einer Gemeinde zugehören dürfen, die einfach so ein bisschen diesen Blick hat, ja, die sich Kirche, die Bewegt nennt und die was bewegen will. Und ich bin manchmal einfach nur begeistert von diesen auch jungen Leuten, die da sind und die alle diese Vision, diese Innovation, diese Leiterschaft haben und einfach ein Vorbild sein wollen. Und das begeistert uns, meine Frau und mich, das sind wir echt dankbar für. Und Jesus war ein großer, außerordentlicher, herausragender Leiter. Er und später seine Nachfolger, die haben eine unglaubliche Veränderung bewirkt, ja, auch in der Gesellschaft um sie herum. Wäre er kein außergewöhnlicher Leiter gewesen, dann würde man menschlich gesprochen einfach gar nicht hier stehen heute, gäbe es uns gar nicht. Aber nur um das mal im richtigen Kontext zu sehen bezüglich Leiterschaft und Nachfolge und bezüglich dem Gelingen seiner Mission, ja. Stellt euch das mal vor, ja, Jesus baute seine Firma, also Entschuldigung, ja, für das Wort, also Jesus baute seine Firma mit nur 12 Mitarbeitern in 3 Jahren auf und er hat heute Hunderttausende von Filialen, Niederlassungen, Zweigstellen und Franchise-Partner, ja? So, wenn du das einfach mal so nachdenkst, was da geschafft wurde, ja? In 3 Jahren mit 12 Jüngern, eigentlich später dann nur noch 11, das hat Jesus auf die Beine gebracht. Und das Ganze ist all over the world. Und das Ganze hat er geschafft ohne Auto, ohne Zug, ohne Skype, ohne E-Mails, ohne Flugmeilen zu verbrauchen oder zu sammeln. Ja, und deswegen schauen wir uns heute eine Stelle an, wo Jesus uns einfach so einen Geheimtipp gibt. Wie können wir gute Leiter sein? Wie können wir Menschen, die um uns herum sind, einfach dienen, und wie können wir ihnen Hoffnung und Perspektive weitergeben? Wenn du noch nicht ein Nachfolger Jesu bist, dann kannst du dir jetzt selbst aussuchen, was für dich zutrifft und was nicht, kannst du rausnehmen und weglassen. Wenn du aber ein Nachfolger Jesu bist und Jesus schon persönlich kennst, dann ist das Mindset schlechthin. Das ist die Lebenseinstellung schlechthin, die Gott dir anbietet, um gesegnet zu werden und selbst ein Segen für andere zu sein. Und in unserem heutigen Text sehen wir gleich ein Gespräch mit seinen Jüngern, das Jesus hat. Und sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus war mehrmals in Jerusalem, aber diesmal ist es so, dass das endgültige Gehen nach Jerusalem. Er wird überliefert. Jesus geht ganz zielgerichtet dahin, und plötzlich auf dem Weg merkt er, dass das bei den Jüngern nicht alles ganz klar ist, ja, in Bezug von wie sie denken und welche Einstellungen sie haben. Einiges ist da grundlegend falsch abgespeichert, und er stoppt und sagt: Hey Leute, wenn ihr jemals in dieser Position der Verantwortung seid und Verantwortung übertragen bekommt, und alle Jünger bekamen irgendwann Verantwortung übertragen. Er sagt, wenn ihr jemals in irgendeiner Position seid, wo ihr Leiter, Aufseher, Pastoren, Bischöfe, Väter seid, dann soll das so und so aussehen. Und alle Jünger kamen irgendwann in diese Position. Okay, lesen wir mal. Muss ich mal selbst mich hier weiterknipsen. Dieses hier, und danke, Jesus, dass dein Wort wirklich Relevanz hat und dass dein Wort lebendig ist, Herr. Und ich möchte dir danken, dass du ein guter Leiter bist, ein Leiter, der sein Leben gegeben hat, der wirklich gezeigt hat, was groß zu sein heißt. Und ich möchte dir, hier möchte ich auch nochmal bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest, und dass es zeitliche, aber auch ewige Auswirkungen hat auf unser Leben. Amen. Okay, sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Also Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem, und da ist dann noch eine Referenz zu etwas anderem, was vorher passiert ist, könnt ihr nachlesen. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Er hat das vorher schon mal gemacht, nicht ganz so genau. Diesmal sagt er Sachen noch etwas genauer, noch etwas spezifischer. Und er hat schon mit ihnen darüber gesprochen, und wenn ihr selber mal durch die Evangelien ein paar Mal durchgelesen habt, dann habt ihr immer wieder gesehen, dass Jesus seine Jünger vorbereiten wollte, dass er ihnen gesagt hat, das und das wird auf euch zukommen, auf uns zukommen. Er sagt den 12, es war eine super Zeit mit euch, aber es wird nicht immer so super bleiben. Ja, wir sind jetzt irgendwie auf der Höhe unseres Erfolges, oder ja, unser Anerkennung, unserer Popularität, unserer Anerkennung des Volkes. Aber das wird sich ändern, und ich möchte, dass ihr Bescheid wisst, und ich möchte, dass ihr vorbereitet seid. Und ihr sollt wissen, dass einfach schwierige Zeiten auf euch kommen. werden. Und ich finde es schön, dass Jesus einfach diesen Präventivgedanken hat, ja, dass er seinen Jüngern das sagt, dass er sie warnt, dass er sie mit im Boot haben will, dass er will, dass sie sich im Gebet vorbereiten. Und dann sagt er, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Und in anderen Worten, er sagt, ihr habt gesehen, wie die Obersten und der ganze religiöse Klerus in der Vergangenheit versucht hat, immer wieder mich zu stürzen, immer wieder mich ja irgendwie zu fassen, aber sie hatten keinen Erfolg. Aber ratet mal was, sie werden Erfolg haben jetzt. Ja? Sie werden Erfolg haben. Und dann wird Jesus ganz ja ganz konkret, ganz plastisch und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Ja, sagt hier kommt wirklich ein empfindlicher Zeitpunkt, ein ganz schwieriger Zeitpunkt im Leben von Jesus, ein sehr belastender Zeitpunkt. Und er sagt, diesmal, wenn wir nach Jerusalem kommen, dann wird es anders sein, anders wie die anderen Male. Ich werde verhaftet, ich werde überliefert, ich werde zu Tode gebracht werden, gegeißelt, umgebracht. Wirklich ein delikater Zeitpunkt. Und Markus erzählt weiter in Vers 35. Und das ist jetzt Hammer, ja? 32, also gerade als Jesus das gesagt hat zu ihnen, gerade als er ihnen das erzählt hat, was mit ihm passieren wird, da steht, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die holen sich ihn so ein bisschen zur Seite, von den anderen 10 weg, die Söhne des Zebedäus und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Ja, irgendwie guter Gebetsanfang. So fängt ein gutes Gebet an. Meister, wir möchten, dass du uns einen Gefallen tust. Ich glaube, Jesus steht da und sagt, echt? Nee, nicht euer Ernst, oder? Ja, all das Spucken und Geißeln und das passt gerade nicht so in unser Weltbild gerade und ist auch eh alles so negativ. Ja, kannst du uns eine Bitte erfüllen? Und wenn du ein Elternteil bist und schon vielleicht ältere Kinder hast und nicht gerade so kleine wie mein Samuel, dann hast du das bestimmt auch schon mal so in etwa erlebt, ja, dass du deinen Kindern was ganz Wichtiges gerade sagst, ja, und du sagst, mein Sohn, denke immer an, ja, oder mein Liebes, vergiss nie, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Kinder hören zu und sind ganz da und du denkst, ja, super, die haben es diesmal geschafft und ich habe mich connected, ja, und habt ihr noch Fragen und die sagen, ja, kann ich jetzt hochgehen? Oder die sagen, Papa, merkst du, wenn du so ernst wirst, dann zuckt dein linkes Auge so komisch, ja? Und du denkst, oh nein, ich habe gerade meine Seele hier ausgeschüttet und euch was ganz Wichtiges gesagt und ihr sagt sowas hier. Und ich glaube, so ist es Jesus hier gegangen, ja? So ist es ihm gegangen. Und er teilt ihnen alles mit, was mit ihm passieren will. Er möchte, dass sie mitfühlen, dass sie mitbeten, dass sie selbst vorbereitet sind, dass sie selbst nicht total desillusioniert sind. Und dann sagen sie, ja, kannst du uns mal schnell einen Gefallen tun? Und er geht weiter auf sie ein, in Vers 36. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Also Jesus in seiner Gutmütigkeit hört sich ihre Bitte an, ja, ist nicht total empört irgendwie und sagt, wisst ihr überhaupt, wer ich bin und wisst ihr überhaupt, wer ihr seid, ja, und wisst ihr überhaupt, was eine Mission mir jetzt vorsteht? Nee, er ist echt gutmütig und fragt sie einfach, ja, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Ja, frei nach dem Motto, du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Und die Erwartung des Volkes und auch der Apostel damals war so, dass Jesus sein rabbinisches Gewand abstreifen wird und sein königliches Gewand anziehen wird. Und dass er dann proklamiert wird als König und dass er dann einfach als König über Israel ausgerufen wird und regieren wird. Und ihre größte Sorge war nicht, was mit Jesus passiert, sondern wenn das soweit ist, was mit ihnen sein wird, ja, dass sie dann ganz nah da dran sein wollen, dass sie Autoritätsposten haben wollen bei Jesus, dass sie sein unmittelbarer Stellvertreter sein wollen, seine Minister, dass sie Anerkennung, Status haben wollen. Wie gesagt, ihre größte Sorge ist nicht, was mit Jesus sein wird, sondern was mit ihnen sein wird. Denken an sich. Und Jesus sagt ihnen dann in den nächsten Versen, die ich jetzt übersprungen habe, weil das dann noch ziemlich viel wäre, ich sag's mal so in meinen Worten, er sagt, hey Leute, chambre, chambre, gemach, gemach, langsam, langsam, auch wenn ich es euch geben könnte, ihr könntet es jetzt eh nicht handeln. Und außerdem vergesst nicht, zuerst steht das Kreuz bevor und da werden zwei Leute zu meiner Rechten und zu meiner Linken sein, aber es werden zwei Kriminelle sein. Und wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich zu meiner Rechten und zu meiner Linken sein? Und während Jesus sich mit ihnen beschäftigt und auf ihre Erwartungen und Vorstellungen eingeht, ganz geduldig, ganz respektvoll, schauen wir uns, was in Vers 41 passiert. Das ist ein kleiner Sprung jetzt. Die 10 anderen Aposteln sind nämlich unwillig, fast verärgert. Aber nicht wegen dieser Unsensibilität der anderen Jünger, die jetzt irgendwie, ja, Jesus sagt, wie es ihm, was ihm widerfahren wird und sie sind ja total unsensibel, ja, nicht deswegen, sondern sie sind unwillig, weil sie denken, hey, wir wollen auch zu seiner Rechten und zu seiner Linken sein, wir wollen auch diese Ehrenplätze haben, wir wollen auch herrschen und leiten, wir wollen auch Status und Anerkennung. Und es ist so menschlich, dass wir so schnell denken, dass wir irgendwie zu kurz kommen, ja? So menschlich, dass wir so schnell denken, ah, das wird für uns irgendwie nicht reichen und wir müssen uns das irgendwie selber nehmen. Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus sagt, Jungs, time out, wir müssen wirklich Sachen nochmal besprechen. Und ich habe euch schon was über Größe gesagt. Und er hat was gesagt, zum Beispiel in Markus 9, Vers 33, als er so ein kleines Kind in ihre Mitte nahm und hat dann etwas über Größe gesagt. Aber lasst uns noch einmal darüber reden. Und er sagt, wenn ihr in diese Situation kommt, dass ihr Leitung habt und dass ihr Autorität übertragen bekommt in eurer Familie, als Eltern, in der Arbeit, in der Gemeinde, Dann ist es, wie es aussehen soll. Und er sagt jetzt in Vers 42 etwas dazu. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Jesus sagt ihnen, ihr wisst, wie das da draußen funktioniert. Ihr wisst, wie Macht und Autorität draußen ausgeübt wird von Menschen in Machtpositionen, Autoritätspositionen, Leitungspositionen. Das war auch damals in der römischen Kultur so. All Autorität und all Macht wird für diese Menschen benutzt, damit sie in ihren Zielen weiterkommen, damit sie in ihrer Position weiterkommen, damit ihre Position ausgebaut werden, damit ihre Position gefestigter werden. Und wenn Herrscher und Machthaber versuchen, die Gesellschaft zu verändern, dann oft dadurch, dass sie andere beherrschen, niederdrücken, ihnen Gewalt antun, ja, mit Geld, mit ganz viel Macht, Gewalt, Geld und richtigen Beziehungen, ist das bis heute so, ja. Wir haben irgendwie die Waffenindustrie, wir haben Pharma-Lobby, wir haben Food-Industrie, Nestle, Monsanto, you name it, was es alles gibt, ja. Jeder versucht, andere zu beherrschen, mehr Macht zu bekommen, seine Position zu stärken, irgendwie seine Stärke auszubauen und letztendlich Leute zu unterdrücken. Aber Jesus sagt, Vers 43, aber so ist es nicht so ist es unter euch nicht. Aber so ist es unter euch nicht. Ihr seht, wie Autorität funktioniert im Römischen Reich, aber so ist es unter euch nicht. Ihr seht, wie Autorität funktioniert in der Gesellschaft, aber so sei es unter euch nicht. Ihr seht, wie es funktioniert in unserer Kultur, so nicht unter euch. Und Jesus dreht wirklich das Ganze auf den Kopf und sagt, wenn ihr mir folgen wollt, dann dürft ihr so nachfolgen, wie ich es euch vorlebe und so leiten, wie ich es euch, wie ich euch geleitet habe, nämlich mit Liebe. Und ich möchte euch einen kleinen Werbeblock hier einschieben. Ich fand es schön, dass Janik das gesagt hat, ja, einfach diesen Durst zu haben in 2018, in diesem neuen Jahr, für Jesus. Und es war wirklich ein Buch, das mir echt nochmal neu Jesus groß gemacht hat. Und ich würde es euch wirklich empfehlen, von Timothy Keller, einfach Jesus. Es ist anhand vom Markus-Evangelium, geht er da einfach so etappenweise durch. Super schönes Buch. Also es macht einfach das Herz warm und zeigt wirklich, wie groß Jesus ist. Und man bekommt wirklich Durst. Ich freue mich, dass mein Mitarbeiter das momentan liest, wenn er bei mir ist. Und ja, einfach sieht, wer Jesus wirklich ist. Will ich euch sehr empfehlen. Und Jesus sagt, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und die Aposteln denken sich, was? Wie soll das denn bitte funktionieren? Ja, wie kriegt dann überhaupt irgendjemand irgendwas erledigt? Jesus, du hast gerade alles, was wir über Autorität gehört haben, irgendwie auf den Kopf gestellt, ja? Alles über den Haufen geworden. Und Petrus denkt sich, hey, wie kann ich denn jetzt noch Pontifex Maximus werden? Ja? Kleiner Scherz, aber hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Und auch wir können heute fragen, was meinst du, Jesus, Diener aller sein? Wie soll das bitte funktionieren? Funktioniert das nur in einem frommen Umfeld irgendwie? Funktioniert das nur in Gemeinde? Aber doch nicht in der richtigen Welt. Und dass es funktioniert, zeigen einfach alle Jahrzehnte immer wieder neue Managementbücher, die sei es Stephen Covey oder Jim Collins oder alle möglichen, da gibt es Leute, die sich über Management Gedanken machen und die dann irgendwie auf zwei Sachen kommen, nämlich Demut und die Bereitschaft, sich die Finger dreckig zu machen. Und ich habe da irgendwie so ein super Erlebnis gehabt, schon echt lange her, als ich auf der Bibelschule in Kanada war, eigentlich zum Englisch lernen. Christian war auch da und da ist der Charlie gewesen, das war der Direktor und wir hatten einmal in der Woche, war das Wednesday? War glaube ich Wednesday was Workday und haben alle gearbeitet und ich musste da irgend so einen Kanal sauber machen, das ist ein Abfluss, der dann nicht durchging und ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, aber ich habe da so rumgestochert und so gedacht, es wird irgendwie nicht frei und dann kam der Charlie und ich habe gesagt, ich habe da ein Problem, ich komme da irgendwie nicht weiter. Und dann hat er gesagt, hey, halt mir meine Uhr. Dann hat er die Uhr rausgeholt, hat sein schönes Hemd da einfach eingerollt und ist dann da voll reingegriffen und hat da riesen Dreck rausgebracht, alles total, boah. Und ich so geguckt, ne? Und dann habe ich gesagt, hey, super, ja, dass er das gemacht hat, ja. Der war sich nicht so schade, sich die Hände und die Finger dreckig zu machen. Und das ist genau, was Jesus hier irgendwie meint. Und es funktioniert überall, in der Gemeinde, aber auch in deiner Arbeit, da wo Gott dich hingestellt hat, auch in deiner Familie. Und Jesus sagt nicht, dass du irgendwie Fußabtreter-Mentalität haben solltest, dass du dauernd sagst, du zuerst, du zuerst, du zuerst, und gar nichts mehr erledigt bekommst, ja, weil du jeden vorlassen musst irgendwie, ja. Vielleicht musst du auch manchmal vorlassen, aber es geht nicht primär darum. Jesus selbst hat Dinge erledigt und so auch seine Nachfolger haben ganz viele Dinge erledigt. Und Jesus lehrt auch nicht, passiv oder unproduktiv zu sein, oder dass wir uns irgendwie zurückziehen sollten vom Rest der Welt, sondern er lehrt, unsere Autorität, unsere Ressourcen zum Wohl derer zu gebrauchen, die unter unserer Autorität sind. Also unsere Autorität, unsere Ressourcen, das, was Gott uns gegeben hat, zum Wohl derer zu gebrauchen, die unter unserer Autorität stehen. Sei es zu Hause, in der Familie, im Beruf oder in der Gemeinde. Und Jesus sagt dann in Vers 44, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht oder Diener sein. Noch etwas, was Jesus lehrt, und das habe ich jetzt hier vom Timothy Keller, deswegen werde ich es ein bisschen ablesen. Um unser Umfeld zu verändern, unsere Familie, unsere Arbeitsplätze, unsere Ehe, unsere Gemeinde, unsere Gesellschaft, unsere Stadt, ist der Weg der Einflussnahme nicht über das Ergreifen von Macht. Durch Macht und Zwang kann man die Gesellschaft nicht wirklich verändern, weil die Herzen der Menschen nicht verändert werden. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr einen ganz anderen Weg geht. Liebt. Liebt so aufopferungsvoll, dass die Menschen um euch herum, die vielleicht euren Glauben gar nicht haben, sich ihre Umgebung ohne euch gar nicht mehr vorstellen können. Ja? Ihren Arbeitsplatz, ihre Gesellschaft, ihre Stadt, dass die sich das ohne euch gar nicht mehr vorstellen können. Und dass sie, dass sie einfach so Einfluss bekommt der Leute und ihr Zutrauen und diese Leute Hoffnung erfahren, weil sie sehen und spüren, es geht euch nicht nur um euch, sondern wirklich auch um sie. Und vielleicht so ein kleiner Take-Home, ja, für diese Woche, was ganz einfach ist, eine ganz einfache Frage, die man stellen kann, die ist einfach, aber auch irgendwie revolutionär, wäre einfach, da wo du bist, die Frage zu stellen, was kann ich tun, um dir zu helfen? Und es ist manchmal echt schwer, weil wir selbst, je nachdem wo wir sind, sehr viel Stress haben und sehr viele Dinge zu erledigen haben, aber einfach diese Frage zu stellen, was kann ich tun, um dir zu helfen, um dir eine Hilfe zu sein, um mit meinen Ressourcen für dich da zu sein. Und es ist manchmal schon Wahnsinn, wie Leute dann reagieren. Und Jesus selbst war da unser großes Vorbild und der so geliebt hat und so geleitet hat und der diese Art von Einfluss auch ausgeübt hat und Menschen Hoffnung und Zuversicht gebracht hat. Und wir sehen das hier in Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wie hat Jesus seinen Feinden und seinen Widersachern begegnet? Ja, er hat nicht ein ganzes Heer an Engeln gerufen, die ihm zu Hilfe kämen, obwohl es hätte machen können. Er hat wirklich diese Macht gehabt. Er starb viel mehr für ihre Sünden und im Sterben hat er sogar noch für sie gebetet. Er kam nicht in diese Welt, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mehr noch um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Lösegeld ist irgendwie so ein alter Begriff, ja. Kennt man heute vielleicht vom Kidnappen, ja. Wenn Menschen irgendwie gekidnappt werden und man muss ein Lösegeld zahlen, damit die nochmal freikommen. Und ehrlich, um so leben zu können wie Jesus, um so dienen zu können wie er, um solch ein Mindset der Liebe zu haben, um solch eine Haltung zu haben, müssen wir erlöst werden. Um diese selbstopferungsvolle Liebe zu haben, auch für Menschen und gerade für Menschen, die uns nicht gut wollen, für Menschen, die uns vielleicht schwer verletzt haben, müssen wir erlöst werden. Von unserem Egoismus, von unserer Selbstzentriertheit, von unseren falschen Prioritäten, vielleicht von Süchten und irgendwelchen Bindungen. Du musst wirklich selbst seine Liebe erfahren. Du musst selbst erfahren, wie sehr er dich liebt, ja? Und es muss existenziell werden für dich. Und du erfährst seine Liebe, indem du einfach dein Herz ihm ganz ehrlich bringst und im kindlichen Glauben ihm einfach sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich in 2018 und nur dich. Ich brauche dich, ich brauche deine Kraft und danke, dass du genau dafür gestorben bist und danke, dass du genau dafür in diese Welt gekommen bist, um einfach mir auch diese Möglichkeit zu geben, so zu leben, um mich zu erlösen, ja, für die Ewigkeit, aber auch um so leben zu können, wie du selber gelebt hast. Und vielleicht lasse ich euch einfach mal so eine halbe Minute, wo ihr einfach mal kurz die Augen zumachen könnt und es einfach so Jesus sagen könnt, ja, dass ihr ihn braucht und dass ihr ihn in 2018 einfach mit ihm leben wollt und nachfolgen wollt. Und dann bete ich mit euch. Jesus, wir möchten dir echt so danken, dass du in diese Welt nicht gekommen bist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und noch viel mehr, um dein Leben zu lassen für uns. Und danke, dass deine Liebe und Erlösung uns nicht nur frei gemacht hat für die Ewigkeit, sondern uns auch jetzt frei macht von falschen Sichtweisen, von einem verschwendeten Leben, das wir nur für uns leben, von falschen Prioritäten und Zielen in unserem Leben. Und Herr, wir wollen dir das wirklich so sagen, dass wir dich in 2018 brauchen, dass wir uns nach dir sehen, dass wir dich kennenlernen wollen, dass wir sehen wollen, wie du bist, dich anschauen wollen und so selber verändert werden wollen. Wirklich von Heiligkeit zu Heiligkeit. Das ist ein Prozess, aber wir dürfen verändert werden. Hab vielen Dank dafür. Und wir wollen, Herr, ein Licht sein und ein Segen für andere Menschen. Und wir möchten, dass Menschen dich finden und dass Menschen wirklich in unserer Gegenwart aufblühen, Herr, also dich sehen. Amen. Ja, das wünsche ich euch und seid gesegnet. Was trinke.